Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Wer ist schon am Schlafen? Ich glaube, nach so schönen Liedern schläft wahrscheinlich jetzt keiner mehr, oder? Deswegen einmal kurz recken und strecken, na, ohne die Nachbarn zu schlagen. Na. Quatsch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir alle hier sein können. Wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern und uns austauschen über das Wort Gottes. Ich habe für heute auch zwei Textpassagen mitgebracht, die wir uns genauer anschauen wollen. Jetzt hatten wir letzte Woche das Sommerfest. Ne? Das Sommerfest ist ja auch eine, und das Jubiläum, das dazugehört, ist eine super Gelegenheit, um einfach mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch den Kopf dafür hatte, neben dem ganzen organisatorischen Putzen, Aufräumen und so, sich auch nochmal in ein Gespräch zu begeben mit den Leuten, die kommen. Da gibt es ja unterschiedliche Arten von Gespräch, ne? Es gibt so Gespräche, bei denen man selber gar nicht mehr zu Wort kommt, ne? Und dann gibt es aber Gespräche, die laufen einfach nicht. Man stellt eine Frage und dann kommen so ein Wort Antworten. Ja, nein, schön, gut. Und das war's. Und man kriegt irgendwie nichts aus den Leuten raus. Kennt ihr auch solche Gespräche? Solche Gespräche können enorm zehrend sein, wenn man sich wirklich unterhalten will, aber da kommt gefühlt nichts. Aber gleichermaßen, wenn dann der Einzige ist, der die ganze Zeit redet, ist auch relativ schwierig. Wenn ich dich jetzt fragen würde und du mal eine Minute Zeit hättest, zu überlegen, welche Themen man aufbringen müsste, damit du aus dem Redefluss nicht mehr rauskommst, was für Themen wären das, über die du den ganzen Tag sprechen könntest? Jetzt übertreibe ich, natürlich kann man nicht den ganzen Tag reden, aber worüber reden wir am liebsten? Denkt im Hintergrund so ein bisschen drüber nach, was sind denn so eure Themen in Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Verwandten vielleicht, bei denen man einfach aufgeht und sich freut, weil es den eigenen Interessen entspricht. Ich nehme euch heute so ein bisschen in meine Welt hinein. Ich habe selber auch so das eine oder andere Thema, das ich mit Freunden am Telefon immer mal wieder bespreche. Und das hat mit letzter Woche zu tun, auch mit letztes Wochenende, aber abseits vom Sommerfest. Da gab es nämlich etwas, was einmal im Jahr passiert. Das ist nämlich der Beginn der neuen Bundesliga-Saison. Bundesliga ist Fußball. Wer weiß, was Fußball ist? Wer weiß, was Fußball ist? Okay, gut. Ja, das ist ein Ball. 22 Leute laufen dem Ball nach und so, ne? Meine Mutter denkt auch total dämlich, ne? Wieso macht man denn sowas, ne? Ja, für mich war das auch eine Reise, bis ich mich irgendwann für Fußball begeistern konnte. Als Kind habe ich im Verein gespielt. Ich war so 8 Jahre alt und bin dann in einen Fußballverein eingetreten, bis der Trainer meinen Eltern die Rückmeldung gab. Ich glaube, der Arthur hat es nicht so mit Fußball. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Angst vor hohen Bällen. Ja? Weil bei Fußballen fliegen die Bälle ja nach oben und drunter und dran. Und immer wenn der Ball von oben kam, bin ich ja erstmal in Schutz gegangen, ne? Hab mich vor dem Ball praktisch versteckt. Da habe ich relativ früh gemerkt, dass selber Fußballspielen nichts für mich ist. Und dann hatte ich auch lange Zeit nichts mehr mit Fußball am Hut. Bis ich dann irgendwann einmal zum Studium von zu Hause ausgezogen bin. Dann bin ich nach Österreich gezogen und hatte dort im Studium ganz viele Kommilitonen, die total begeistert von Fußball waren. Und dann hatte man sich in regelmäßigen Abständen, je nach Veranstaltung, zusammengetroffen und gemeinsam Fußballspiele angeschaut. Und bei den ersten Malen habe ich das beobachtet und dachte mir, boah, wie dämlich. Wie kann man sich denn für sowas begeistern, verstehe ich nicht. Und Fußball ist auch so eine Sache, die bei total vielen Leuten unterschiedlichste Gefühlsregungen weckt. Von Wut bis Freude, von Begeisterung bis tiefer Trauer, irgendwie ist die gesamte Gefühlspalette irgendwie dabei. Und da gab es eine Besonderheit. In der Nähe von Österreich, ist nicht weit weg von Bayern und von München. Und da waren alle gefühlt Bayern-Fans. Und dann hatten wir 3, 4, 5 Leute, mit denen wir gesagt haben, komm, das geht nicht. Wir müssen da irgendwie eine andere Front bilden. Und so hat für mich begonnen, dass ich mich mehr mit Fußball auseinandergesetzt habe. Mich mehr damit beschäftigt habe. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich kein Spiel von einem gewissen Verein gucken kann, ohne dass ich selber emotional dabei bin. Weshalb ich das selber eigentlich mittlerweile meide, weil ich merke, es berührt mich zu sehr. Und deswegen nach dem letzten Spieltag, ich habe das Spiel ja nicht geguckt, am Ende habe ich das Ergebnis gesehen und ich war enttäuscht, weil es nur zu einem Gleichstand kam. Spätestens als ich 2019 einmal im Stadion war, habe ich gemerkt, dass ich kein richtiger Fan bin. Weil wenn man so eine Stadion mal besucht, merkt man, dass die Leute, die dort da sind, einen rauen und groben Ton haben können, den ich so gar nicht teile. Und spätestens da war mir klar, ich bin kein richtiger Fan von irgendeinem Verein, sondern höchstens Sympathisant. Aber ich merke schon, wenn ich mit Freunden telefoniere und es kommt auf, da kann man drüber reden. Da kann man ins Gespräch kommen, da kann man sich drüber austauschen. Was sind deine Themen? Vielleicht ist es das Gärtnern, vielleicht sind es die Katzen, die Hunde, vielleicht ist es die Musik, vielleicht ist es der Bäcker von nebenan, den man letzte Woche gefunden hat. Es gibt manchmal Themen, die uns begeistern. Und dann ist es total schwer, uns davon abzuhalten, den Leuten davon zu erzählen. Weil es ganz normal ist, dass wir über Dinge reden, die uns begeistern. Jetzt ist es so, dass wir als Menschen, auch als Nachfolger Jesu Christi, uns schon auch berechtigterweise manchmal die Frage stellen sollten und dürfen, ob Jesus in unserem Herzen denselben Platz einnimmt, wie der Fußball, der Sport, der Garten, die Hunde, die Hobbys, die wir so haben, über die wir so leicht reden. Aber bei Jesus ist es nicht immer so einfach. Wie oft hast du dir im Gespräch mit Leuten gedacht, später im Nachhinein, ich hätte doch eigentlich Zeugnis geben können. Ich hätte doch eigentlich etwas über Jesus sagen sollen. Aber in dem Moment ist es uns gar nicht so aufgefallen. Es ist uns gar nicht so natürlich in den Sinn gekommen. Ich möchte mit euch gemeinsam heute zwei Sachen beleuchten, wenn es um das Zeugnis und den Auftrag Jesu an uns geht, den er uns gegeben hat. Welche Facetten davon wichtig sind, weil Licht und Schatten nah beieinander liegen. Und wir auch mit dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, uns selber enorme Lasten auflegen können, die Jesus so nicht beabsichtigt hat. Aber wir schauen in die Bibel hinein und fangen natürlich mit dem Text in Matthäus Kapitel 28 an. Matthäus Kapitel 28, wer sein Handy dabei hat, hätte ich fast gesagt, seine Bibel dabei hat, ist eingeladen aufzuschlagen. Ich erinnere gerne an die Worte von Werner, ne? Habt eure Bibeln dabei. Und wer es auf dem Handy hat, da drücken wir ein Auge zu. Matthäus Kapitel 28 und dort wollen wir ab Vers 16 lesen. Es sind die bekannten Worte, die Jesus spricht, bevor er die Jünger verlässt. Und er sagt ihnen Folgendes. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus spricht hier, und das ist total interessant, dass schon in Vers 17 gesagt wird, dass die Jünger, die zu Jesus kamen, aus zwei Gruppen bestanden. Zum einen aus denen, die sich anbetend vor Jesus niedergeworfen haben, aber gleichzeitig, dass etliche unter ihnen zweifelten. Was auch zeigt, dass Jesus mit unserem Zweifel ein Stück weit umgeht, aber gleichzeitig allen seinen Jüngern diesen Auftrag mit auf den Weg gibt. Und der Auftrag lautet und wird eingeleitet mit der Identität Jesu als derjenige, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Sprich, Jesus ist derjenige, unter dessen Schirm wir Schutz finden. Es gibt niemanden, der stärker ist als er. Es gibt niemanden, der uns etwas antun könnte. Jesus ist stärker. Ihm ist alle Macht gegeben. Und er leitet das ein und sagt dann, ihr sollt hinausgehen, zu Jüngern machen, alle Völker, sie taufen und sie lehren. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder damit zu kämpfen hatte, mit dem Gedanken, wie viele Menschen habe ich denn schon zu Jesus geführt? Wie viele Menschen habe ich zu Jesus geführt? Man vergleicht sich da ja doch irgendwie ein Stück weit. Und wenn man hört, ach, der hat hunderte Leute zu Jesus gebracht. Oder der hat schon 5 oder 10 Leute zu Jesus gebracht. Und dann schaut man auf sein eigenes Leben und fragt sich wirklich, wer ist durch mein Zeugnis zu Jesus gekommen? Sind es 1, 2, 5? Sind es so viele? Ich weiß es nicht. Und dann ist die Frage, wenn ich niemanden zu Jesus geführt habe, was ist falsch bei mir? Und da möchte ich tatsächlich mit euch ein bisschen weiter nachdenken. Ist das denn der Auftrag gewesen, dass du und ich losgehen und Leute bekehren? Ich glaube tatsächlich nicht. Und um das zu verdeutlichen, will ich mit euch einen zweiten Text lesen. Ein Text, den wir in der Apostelgeschichte finden, gleichermaßen vor dem Abschied Jesu, bevor er in den Himmel auffährt, wendet er sich in der Apostelgeschichte gleichermaßen an die Jünger. In Kapitel 1, ab Vers 7 und 8, sagt er zu den Jüngern Folgendes. Apostelgeschichte 1, ab Vers 7. Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus im Gespräch mit den Jüngern macht ihnen deutlich, A, ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme, und B, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dann werdet ihr die Bekehrer der Menschheit sein. Sagt er nicht. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist der Punkt, an dem wir hellhörig werden sollen. Hellhörig sein. Was bedeutet es, Zeuge zu sein? Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und sehe, dass ein Polizeiauto irgendwo steht und sich mit Zeugen unterhält, was fragt die Polizei denn? Die Polizei fragt, was haben die Leute gesehen? Was ist wirklich passiert? Und da kann es manchmal sein, dass unterschiedliche Zeugen unterschiedliche Aussagen geben. Wenn aber alle Zeugen wortwörtlich genau das Gleiche sagen, ist die Polizei meistens ein bisschen skeptisch. Weil sie sich fragt, ist das jetzt eine abgesprochene Sache oder nicht? Das heißt, ein wenig Variation in dem Zeugnis ist vollkommen natürlich und normal. Aber das Zeugnis ist wichtig. Das Zeugnis über etwas, das schon geschehen ist. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein, eine Erfahrung, die wir mit Jesus gemacht haben. Was Jesus in deinem und in meinem Leben gewirkt hat. Wie die Leute auf dieses Zeugnis reagieren, liegt nicht in unserer Macht. Das bleibt allen Menschen offen. Aber es ist wichtig, dass wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Biografie Zeugnis geben. Und da ist der Vergleich, den wir untereinander manchmal machen, nicht hilfreich. Weil wir alle, auch in den Augen Gottes, so enorm unterschiedlich sind. Manchmal wundert man sich doch wirklich, warum Gott dich in deinem Leben durch so schwierige Prüfungen hat gehen lassen. Viele der Prüfungen waren schwer. Wenn wir geliebte Menschen verloren haben, wenn wir durch Krankheit gegangen sind, wenn wir Verluste erlitten haben, wenn wir finanziell vor dem Ruin standen. Wo stehen wir heute? Gott hat uns getragen. Durch all die Erfahrungen, die wir erlebt haben, hat er uns getragen. Und diese Erfahrungen, die du und ich gemacht haben, befähigen uns auf eine einzigartige Weise, ein einzigartiges Zeugnis für Jesus zu geben. Und das kann niemand außer dir. Jedes Zeugnis ist wichtig, weil jedes unserer Leben sehr unterschiedlich ist. Die Herausforderung, die wir dann manchmal haben, ist, wie können wir das in Zahlen messen? In der Wirtschaft versucht man doch auch zu schauen, wächst das Unternehmen? Und das macht man meistens durch Zahlen. Man prüft die Zahlen, ob die gestiegen sind, das gibt's ganz klare Parameter. Aber im Glauben ist nicht alles leicht ersichtlich und zählbar. So dass ein Same, der vor 20 Jahren gesät wurde, vielleicht erst morgen aufgeht. Und da gibt es doch immer wieder auch unsere Geschwister, Familienangehörige, die uns am Herzen liegen, für die wir Jahrzehnte beten, wo scheinbar nichts passiert. Und doch muss es nicht unbedingt vergeblich sein. Wenn wir uns also vergleichen mit Menschen, die erfolgreicher sind, dann müssen wir uns doch erstmal die Frage stellen, was heißt es, erfolgreich für Jesus zu sein? Und für mich gibt es nur ein Kriterium für Erfolg im christlichen Glauben. Für mich ist es die Treue. Es ist die Treue Jesus gegenüber. Mit ihm zu gehen, an seiner Seite zu stehen. Auch mal das Wort zu ergreifen, wenn Unrecht passiert. Nicht zu schweigen. Und uns gleichermaßen nicht anderen Leuten aufzudrängen. Ich habe das öfter erlebt, auch in meinen Gemeinden, dass meine Geschwister sagen, wir müssen rausgehen, wir müssen Mission machen. Und wie läuft denn so ein missionarisches Gespräch dann meistens ab? Ja, wir gehen auf die Straße, wir machen Daniel 2 Standbilder, wir machen Missionsumfragen mit den Leuten und dann fragen wir die Leute, ja, hast du den Sabbat schon gelesen in der Bibel? Ja. Und die Leute fragen sich, ja, was soll der Sabbat sein? Keine Ahnung. Ist auch ein seltsamer Start für so ein Gespräch. Was sollen die Leute darauf antworten? Total schwierig. Wenn ich also mich an einen Menschen wende, um ihm praktisch in einem Gespräch zu erzählen, was er denn jetzt lernen muss, dann ist es immer schwierig. Weil ich derjenige bin, der was zu erzählen hat. Was wir aber bei Jesus sehen, ist, dass er jemand war, der auf die Leute zuging und im Gespräch mit den Leuten war, was brauchst du denn gerade, wo stehst du denn? Und manchmal, wenn es auch um die Ehebrecherin am Brunnen geht, ist Jesus manchmal ganz klar zu ihr und sagt, ja, er erzählt ihr ihr Leben und sagt, hey, pass auf, du hast recht. Natürlich bist du nicht verheiratet. Du 5-mal bist du verheiratet gewesen und der Mann, der jetzt, mit dem du jetzt bist, ist nicht dein Mann. Und trotzdem sagt er zu ihr, was sie hören soll. Er gibt ihr das Evangelium weiter. In seiner Person. Komm zu mir und ich werde dir Wasser geben aus einer Quelle und du wirst nie wieder Durst haben. Aber Jesus kommt nicht mit seiner Agenda. Und ich merke das bei mir, das ist gar nicht so einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ohne eine eigene Agenda zu haben. Dort, wo wir die Leute hinführen wollen, ja, natürlich, wir wollen sie lehren. Aber vorher muss doch ein Vertrauensverhältnis da sein. Es muss doch klar sein, dass wir kein finanzielles Interesse an den Leuten haben. Dass wir uns für sie als Menschen interessieren, weil Gott sich für sie interessiert. Und das ist eine Herausforderung. Wie können wir im 21. Jahrhundert Gespräche mit Leuten führen, die auf ehrlichem Interesse basieren, bei denen wir die Leute nicht überfrachten wollen und einseitig über unsere Anliegen sprechen, weil wir etwas auf dem Herzen haben? Statt herauszuspüren, was brauchen die Leute, um ihnen dann eine biblische Antwort auf ihr Bedürfnis zu geben. So wie Jesus das gemacht hat. Wird das irgendjemanden überzeugen? Ich glaube nein. Heutzutage sehe ich es als sehr, sehr kompliziert, weil so viele Meinungen da draußen im Internet unterwegs sind und jeder hat ja auch eine Meinung und jeder nennt seine Meinung. Und dann gibt es zu der einen Bibeltextpassage 15.000 Auslegungen, weil jeder eine Meinung dazu hat. Das ist okay. Es ist okay, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Aber es muss nicht immer sein, dass wir alle unsere Meinungen rausposaunen. Manchmal ist es okay, wenn wir Meinung auch für uns behalten und nicht zu allem immer uns äußern müssen. Weil ich glaube, dass wir gerade im Umgang mit den Menschen ein wesentliches Zeugnis zu verkünden haben. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, um für die Sünden der Menschen zu sterben. ist so allgemein, ist so abstrakt, dass die Leute sich darunter kaum etwas vorstellen können. Deshalb braucht es dich. Du bist gefragt, um dem Menschen eine Brücke zu sein durch dein Erlebnis, wie habe ich Jesus erlebt? Ob das jemanden bekehrt oder nicht, spielt in dem Fall gar keine Rolle. Das ist zweitrangig. Weil wir in meiner Vorstellung auch gut unterscheiden müssen, wo wir unsere Kraft und unsere Energie reinstecken. Als Gemeinde kann es sehr schnell passieren, dass auch der Teufel Leute in unsere Reihen schickt, die so viel Aufmerksamkeit brauchen, die so viel Kraft und so viel Energie brauchen, die wir gar nicht haben. Und dann wundern wir uns, dass nichts in ihrem Leben passiert. Und das frustriert auch. Statt zu beten, dass Gott uns Menschen schickt, die wirklich offen sind. Wir sollten beten. Viel mehr beten. Dass Gott uns zu Menschen führt, die eine Offenheit für ihn haben. Statt Leute zu überzeugen, die sich nicht überzeugen lassen wollen, sollten wir für Menschen beten, die Jesus brauchen und bei denen wir wirklich etwas bewirken können durch unser Zeugnis. Durch all die Jahre, die ich beobachtet habe, habe ich gesehen, wie Gemeinden erschöpft werden. Dadurch, dass sie Kraft investieren und investieren und investieren, aber nichts sehen. Das ist schade. Weil manchmal, vielleicht kennt ihr das, ihr habt so einen Menschen auf dem Herzen und ihr wollt diesen Menschen unbedingt zu Jesus führen. Und ihr führt ein Gespräch nach dem anderen, aber die Person blockt ab. Und dann denkt man, okay, vielleicht habe ich nicht genug investiert, ich muss mehr investieren. Aber dieses mehr investieren bringt auch nicht noch mehr. Menschen sind eigentlich deutlich. Wenn sie etwas wollen, nehmen sie es an. Und wenn sie etwas nicht wollen, dann müssen auch wir das respektieren. Weil Gott bei dir und bei mir ganz genauso verfährt. Wie oft sind wir in unserem Leben an Punkten gewesen, wo Gott uns gezeigt hat, lass das. Aber wir konnten nicht anders. Hätten wir es besser gekonnt, hätten wir es besser gemacht, aber zu dem Zeitpunkt konnten wir es noch nicht besser. Auch wir mussten wachsen. Auch Gott musste mit uns geduldig sein. Und diese Geduld sollten wir auch anderen Leuten erweisen. Dass sie ihren Weg mit Gott gehen und vielleicht auch manchmal Dinge, die für uns selbstverständlich sind, einfach etwas mehr Zeit brauchen. Wir leben in einer Welt, in der nicht nur die Erwachsenen, sondern die Kinder, wir alle, von allen Seiten bombardiert werden. Mit allerlei Lebensvorstellungen, mit unterschiedlichen Werten, mit Karriereperspektiven, mit Einflüssen, die auf uns einwirken. Sei es groß oder klein. Und wir können nicht erwarten, dass Menschen, die in unsere Reihen kommen, mit einem Treffen sofort ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Manchmal wirkt Gott diese Wunder, ja. Amen, Gott sei Dank. Aber manchmal braucht es mehr Zeit. Manchmal braucht es mehr Geduld. Manchmal braucht es mehr Verständnis, weil wir keine Ahnung haben, mit wem und was diese Leute sonst so hören. Deswegen müssen wir mehr beten. Für unsere Kinder, für unsere Erwachsenen. Aber was können wir wirklich machen? Bekehren werden wir niemanden. Wie viele Menschen hast du zu Jesus geführt, ist die falsche Frage. Zur Wahrheit gehört für mich, du hast niemanden zu Jesus gebracht. Es war das Wirken des Heiligen Geistes, der dich gebrauchen konnte, zur Verherrlichung Jesu Christi, dass Menschen zu Jesus gefunden haben. Niemand kann sich damit brüsten, dass er irgendwen zum Herrn gebracht hat. Wir können dankbar sein, dass die Pforten des Himmels weit offen stehen. Wir können dankbar sein, dass der Segen Gottes ausgegossen wird über alles Fleisch. Wir können dankbar sein, dass Gott uns annimmt. Wir können dankbar sein, dass Gott sich um uns bemüht. Und Gott bemüht sich um dich. Heute in der Predigt geht es eigentlich darum, dass du die Lasten dieser Welt nicht trägst. Jesus trägt sie Und er lädt dich ein, ihn zu begleiten, während du dich als Werkzeug für ihn zur Verfügung stellst. Ähnlich wie der Herr bei Paulus gesagt hat, dass er, also Paulus, ein Instrument, ein Werkzeug zur Verherrlichung des Jesu Christi sein soll. Und das braucht einen jeden Einzelnen von uns. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Predigten, die ich halte, werden andere Leute total anwidern. Und das ist okay. Wir sind unterschiedlich. Aber es werden deine Worte sein, die bei gewissen Leuten einen Gedanken aufsprießen lassen. Und die Leute durch dich Licht sehen. Dort, wo sie vorher nur Dunkelheit gesehen haben. Und dafür braucht es dein Zeugnis. Und manchmal, das ist das Schwierige, sehen wir gar nicht, was im Herzen der Menschen vor sich geht, wenn wir Zeugnis geben. Manchmal würden wir uns wünschen, dass wir sofort erkennen, oh ja, das wird ein Jünger Jesu. Aber das wissen wir nicht. Es kann sehr wohl sein, dass wir erst im Himmel in der Gegenwart Jesu sehen, durch welchen, wie Gott durch uns gewirkt hat. Und welcher Mensch durch dich zu Jesus gefunden hat. Und dann wirst du dich wundern, warte, stopp, habe ich das wirklich gesagt? Habe ich das wirklich gemacht? Jesus gibt dir dieses Gleichnis. Ihr habt mir zu essen gegeben. Ihr habt mich gekleidet. Und die Jünger sagen, Herr, wann? Wann haben wir das denn gemacht? Weil es so selbstverständlich für sie war, Gutes zu tun. Und dieses Gutes tun, ein Zeugnis war für die Menschen um sie herum. Und sie durch dieses Zeugnis zu Jesus gefunden haben. Vielleicht wunderst du dich und denkst auch im Vergleich zu anderen Christen, ich bin nicht so gut, ich habe noch nicht so viele Menschen zu Jesus gebracht. Dann will ich dir sagen, woher willst du das wissen? Überlass es Gott, überlass es dem Vater, sei du einfach treu. Übergib Gott deine Schwäche, die jeder von uns hat. Und Gott wird sich um den Rest kümmern. Ich glaube, egal was in der Zukunft auf uns wartet, egal was an Verfolgung, an Herausforderungen kommt, es braucht Menschen, die einfach treu dastehen, die zu ihren Überzeugungen stehen. Und da gibt es die Versuche, die Menschen gemacht haben, um zu zeigen, wie die Dynamik in Drucksituationen läuft. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich wiederhole das nochmal. Folgendes Szenario. 9 Leute werden im Vorfeld zusammengerufen und ihnen wird erzählt, dass der Notenständer hier weiß ist. Und die sollen sich alle darauf einigen, das ist weiß. Und dann kommt einer, der ist nicht eingeweiht. Und der hört dann, wie alle 9 Leute schildern, das ist weiß. Das ist die weiße Farbe. Aber er sieht ja mit seinen Augen, das ist schwarz. Wie geht man damit um? Wenn alle um dich herum sagen, das ist weiß. Aber deine Augen sehen, nee. Das ist schwarz. Die meisten Leute in solchen Versuchen erliegen dem Gruppenzwang. Und sie sagen dann auch, warte, stopp, es kann doch nicht sein, dass sich 9 Leute irren. Irgendwas in meiner Wahrnehmung muss falsch sein, dass ich diesen weißen Notenständer als schwarz sehe. Sie sind eher bereit, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, anstatt das, was sie wirklich sehen, beim Namen zu nennen. Wie ist es mit dem Wort Gottes und den Lektionen, die Jesus uns geschenkt hat? Können wir diese auch ganz klar identifizieren, sodass, wenn uns eine Unwahrheit erzählt wird, wir sie sofort aufdecken können und als Lüge enttarnen können, weil die Schrift uns sagt, es verhält sich anders? Können wir das? Weil darauf wird es ankommen. Ob wir dem Wort Gottes treu sind oder nicht. Wenn wir Gott die Treue halten, und das ist das Spannende auch in der Offenbarung, wo es dann am Ende beschrieben wird, dass es Menschen gibt zur Zeit der Wiederkunft Jesu, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Die sich zu Gott bekennen und zu Gott halten, egal was die Leute um sie herum sagen. Weil sie Gott die Treue halten. Weil sie das, was sie in dem Wort Gottes lesen, für wahr halten. Auch wenn ihnen 99 Milliarden Menschen sagen, nee, es verhält sich anders. Ihr habt mich erwischt. Es gibt gar nicht 99 Milliarden Menschen auf dieser Planeten, ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott lädt uns ein, unseren Weg mit ihm treu zu gehen. Und er wird uns führen. Und das muss nicht bedeuten, dass jeder von uns alles genau zu 100% weiß. Weil das Evangelium nicht auf Wissen basiert. Das Wissen eines theoretischen Gebildes. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir uns an sein Wort halten, dann ist alles gut. Und er trägt. Wie haben wir von gelesen in Matthäus 28, wenn Jesus spricht und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Paulus an anderer Stelle auch sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir versuchen, auf seine Stimme zu hören, müssen wir gar nicht die Weltbeweger sein, die Tausende oder Millionen von Menschen zu Jesus ziehen. Es kann sein, dass unser Zeugnis im Stillen, durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Erfahrung, sein Werk tut. Durch die Kraft des Heiligen Geistes bei den Menschen, denen wir begegnen. Und manchmal kommen so geistliche Gespräche aus dem Nichts. Ich kann mich erinnern, wo ich noch jünger war. Ich bin ja jung, aber als ich noch jünger war, dass ich im Austausch mit einem guten Freund angefangen habe, aus dem Nichts ein geistliches Gespräch zu führen. Und ich konnte spüren, wie sich die Atmosphäre verändert hat, als ich begann, über geistliche Themen zu sprechen. Und dann realisierte ich in dem Moment, wow, warte, ich gebe gerade Zeugnis. Vielleicht kennst du das auch. Man weiß ja nicht immer, was soll ich jetzt sagen? Habe ich die richtigen Worte oder nicht? Aber Gott führt auch in solchen Momenten. Und was dann am Ende daraus wird, liegt in seiner Hand. Das Wichtige ist einfach, dass Jesus uns auch deutlich macht, wir können die Last nicht tragen, dass wir irgendwelche Menschen bekehren müssten. Wir sind Zeugen. Manchmal auch durch den Schmerz, den wir erlebt haben, weil dieser Schmerz uns auf besondere Art und Weise befähigt, mit anderen mitzufühlen. Und die Leute wissen oder spüren, ich werde hier verstanden. Und wenn wir Zeugnis geben, wenn wir auch unsere Prioritäten auf Jesus ausrichten und dann so sehr über Jesus sprechen, so natürlich über Jesus sprechen, als wäre es Fußball oder der Schrebergarten oder der neue Bäcker von nebenan. Was kann dann passieren? Wenn Jesus der erste Gedanke ist, mit dem wir morgens aufstehen und der letzte, mit dem wir uns abends ins Bett legen. Wenn wir Jesus zum Besten und Höchsten machen in unserem Leben. Aber wir merken schon, ja, es ist nicht immer einfach, das immer so ganz präsent vor Augen zu haben. 24/7 vor allem. Weshalb wir auch Übungen brauchen, um uns immer wieder daran zu erinnern, was ist mir denn eigentlich wichtig? Deswegen abschließender Gedanke, den wir mitnehmen. Also über den wir zu Hause auch weiter nachdenken sollen. Was ist das Zeugnis, das du anderen Leuten geben möchtest? Was hat Jesus in deinem Leben gewirkt? Nicht auf theoretischer Natur, auf Basis nach dem Motto, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist wahr, das stimmt. Damit kann aber niemand was anfangen. Wo hast du Jesus erlebt? Wo ist Jesus dir begegnet? Das ist es, was Leute hören müssen. Hat Jesus dir geholfen, im Leben voranzugehen? Hat er Probleme für dich gelöst? Hat er Türen für dich geöffnet? Und wenn wir den Leuten Zeugnis davon geben, können sie nicht leugnen, dass Jesus in deinem Leben aktiv ist. Ja, sie können es leugnen für sich, aber sie können bei dir nichts ändern. Sie können nicht leugnen, was in deinem Leben passiert. Ich wünsche mir, dass wir nicht immer so hart mit uns selber sind. Wir können nicht die Welt verändern. Jesus wird das tun und er braucht dich dafür. Er will mit dir zusammenarbeiten. Spannenderweise ist er aber gar nicht auf uns angewiesen. Wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, profitieren wir davon, weil Jesus in unserem Herzen etwas tut und etwas bewegt. Und ich wünsche mir, dass die Leute das sehen, dass wir das selber spüren. und erleben, dass wir nicht nur einem theoretischen Gedankenkonstrukt folgen, sondern dass wir persönliche Erlebnisse mit unserem Herrn Jesus haben, die wir teilen. Amen.